Deutschlandfunk.
Christine, du als Schlafforscherin, was würdest du sagen, wie ungerecht ist unsere Welt in puncto Schlaf?
Es ist klar, nicht jeder Mensch hat die gleichen Chancen auf guten Schlaf. Wir als Gesellschaft könnten dafür sorgen, dass diese Unterschiede kleiner werden, tun das aber oft nicht. Und das finde ich schon ziemlich ungerecht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, wie ungerecht guter Schlaf in unserer Gesellschaft verteilt ist. Denn wie gut wir schlafen, hängt unmittelbar damit zusammen, wie privilegiert wir sind. Christine, du hast dazu Studien mitgebracht.
Genau, wir schauen heute drauf, wie zum Beispiel die soziale Stellung von Menschen hinsichtlich Bildung, Beruf oder Einkommen mit dem Schlaf zusammenhängt, welche gesellschaftlichen Auswirkungen schlechter Schlaf hat und warum guter Schlaf möglichst vieler Menschen eigentlich wirklich im Interesse unserer Gesellschaft ist.
Ja, und in unserem Mythencheck geht es heute um die Frage, ob eine Wissenslücke über guten Schlaf besteht und ob diese Wissenslücke vielleicht auch dafür sorgt, dass Menschen mit geringerem Status schlechter schlafen. Und damit hi zu Überschlafen. Wir sind ein wissenschaftlicher Podcast über unseren Schlaf und die ganze tolle Expertise hier, die kommt von Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel.
Und Autorin und Moderatorin dieses Podcasts, das bist du, Ilka Knigge, und du bist Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank, Christine. Wenn wir auf Schlafungleichheit in Deutschland schauen, wer schläft denn hierzulande am schlechtesten?
Zu dieser Frage gibt es ziemlich aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Von 2024 stammen die aus der repräsentativen Studie Gesundheit in Deutschland. Und da zeigt sich, Frauen schlafen schlechter als Männer. Das überrascht uns und treue Überschlafen-HörerInnen jetzt nicht so. Das ist leider ein gängiges Muster, liegt an verschiedenen Dingen, Hormonen. Frauen haben eine höhere Tendenz zu grübeln, häufig aber auch mehr Care-Arbeit und einen höheren Mental Load. Sprechen wir nachher auch noch genauer drüber. Aber Menschen schlafen auch umso schlechter, je niedriger ihr Bildungsstand ist. Und eine frühere Studie vom Robert-Koch-Institut, die hat auch gefunden, dass das Risiko für Ein- oder Durchschlafstörungen am größten ist bei Frauen, die auch noch einen niedrigen sozioökonomischen Status haben. Also sozioökonomischer Status ist die soziale Stellung von Menschen hinsichtlich Beruf, Bildung und Einkommen.
Also da kommt es dann doppelt dicke.
Genau. Wobei, ich muss da jetzt auch schon ein bisschen spoilern. Es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, die dann Einfluss haben und die man sich da anschauen kann. Was genau sich Forschende in so einer Untersuchung dann anschauen, das ist einfach auch immer eine Entscheidung, die sie treffen müssen. Und es gibt keine Studie, die jetzt alle diese Faktoren gleichzeitig angeschaut hat, wobei ich das echt mal total spannend fände.
Wenn wir jetzt sagen, jemand schläft besonders schlecht, sprechen wir dann von der Länge, sprechen wir von der Qualität, von beidem? Was haben die Forschenden sich angeschaut?
Also in dieser Befragung vom Robert-Koch-Institut, da wurde jetzt nur nach Schlafproblemen gefragt. Das deckt also diesen Bereich der wahrgenommenen Schlafqualität ab. Was wir wissen, ist, dass Frauen tendenziell häufig eine bisschen längere Schlafdauer haben. Da könnte jetzt eine Erklärung sein, dass sie den schlechteren Schlaf, den sie ja oft haben, einfach mit einer etwas längeren Dauer kompensieren. Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, die schlafen allerdings oft wirklich auch weniger als Menschen mit einer höheren gesellschaftlichen Stellung. Also eine Studie aus den USA hat zum Beispiel gefunden, dass Menschen mit einem niedrigen Einkommen an freien Tagen, also wenn man eigentlich gar nicht aufstehen müsste, würde man denken, ein fast doppelt so hohes Risiko haben, weniger als 7 Stunden zu schlafen, verglichen mit Menschen mit einem hohen Einkommen. Und jetzt an Arbeitstagen, da war das Muster zwar weniger ausgeprägt, also klar, da müssen irgendwie alle arbeiten, aber immer noch vorhanden. Und unterm Strich bedeutet das, Menschen mit einem höheren Einkommen können das Schlafdefizit, was sie so aus der Arbeitswoche mitbringen, am Wochenende eher ausgleichen als Menschen mit einem niedrigen Einkommen. Und da könnte zum Beispiel eine Erklärung sein, dass diese Menschen am Wochenende vielleicht noch einen Zweitjob haben, um über die Runden zu kommen und deshalb einfach weniger schlafen können oder auch weniger Schlaf nachholen können. Übrigens auch, also zu kurz relativ zum Schlafbedarf, schlafen wohl vor allem jugendliche Schülerinnen und Schüler, die sehr früh aufstehen müssen. Also das ist auch so eine Gruppe, die eigentlich da nicht besonders privilegiert ist, was den Schlaf anbelangt.
Ja, haben wir hier auch schon öfter drüber gesprochen, dass das auch in den frühen Schulzeiten liegen kann und daran, dass eigentlich man in dem Alter so eine Eulentendenz hat und nicht so früh schlafen kann. Finde ich mega, mega interessant, diese Erkenntnisse, muss ich echt mal sagen an der Stelle. Also wie krass bitte, dass wenn man einen niedrigen sozioökonomischen Status hat, man es dann auch noch nicht schafft, sein Schlafdefizit aus der Woche irgendwie auszugleichen. Ja. Kann man wirklich vielleicht auch nur mutmaßen, woran das liegen kann, ne? Also ich nehme mal an, dass es in diesen Studien keine wirkliche Erklärung, so die eine Erklärung dafür gibt, ne?
Nee, also das sind häufig halt Studien, die auch große Bevölkerungsgruppen befragen und die einfach schauen, was gibt's für Einflussfaktoren, die aber jetzt nicht unbedingt darauf ausgerichtet sind, da eine Ursachenforschung zu betreiben.
Ja, ich sag mal so, Geld kauft einem ja oft auch so Zeit oder Bequemlichkeit oder sowas, ne? Ja. Also wenn man einen niedrigeren Status hat, kann es ja schon auch sein, dass das Leben an sich einfach voller ist, man sich vielleicht um Dinge mehr kümmern muss, man etwas nicht auslagern kann. Ja, das geht ja bei einem Steuerberater oder sowas los. Sowas könnte ja vielleicht eine Erklärung sein.
Genau, zusätzlich zu natürlich auch sowas wie Sorgen, ganz einfach.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Gibt es da eigentlich so eine Art Einkommensschwelle, ab der der Schlaf besser oder schlechter wird? Wissen wir da was Genaueres?
Also so genau kann man das dann nicht beziffern. In Studien nutzt man dafür meistens nicht das Einkommen direkt, sondern das wird dann umgerechnet. Zum Beispiel in sowas wie das Verhältnis von Einkommen zur Armutsgrenze. Das ist einfach ein besseres Maß, weil zum Beispiel jetzt ein Familieneinkommen von 3.000 Euro netto pro Monat für eine Familie mit 3 Kindern, die im teuren München lebt, was anderes bedeutet als für ein Paar ohne Kinder, das im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern lebt oder so. Das heißt also, so eine Einkommensschwelle, die kann man jetzt da nicht definieren. Es ist einfach wirklich so, schlechterer finanzieller Status birgt ein Risiko für weniger oder schlechten Schlaf.
Ja, was wissen wir über den Schlaf von Menschen, die arbeitslos sind?
Auch dazu gibt es eine Studie aus Deutschland. Da haben die Forschenden gefunden, dass arbeitslose Menschen am wenigsten schlafen. Also Menschen, die Vollzeit arbeiten, die haben die beste Schlafqualität. Das könnte darauf hindeuten, dass Arbeitslosigkeit ein Zustand ist, der bei vielen Menschen mit Belastungen oder auch Stress einhergeht.
Ja, auf jeden Fall, kann man sich gut vorstellen. Und so ein geregelter Rhythmus ist ja auch gut für unseren Schlaf, ne?
Ja, und ich denke aber wirklich auch so, wenn man arbeitslos ist, das ist einfach auch ein sehr belastender Zustand.
Auf jeden Fall,
und da hat man vielleicht auch das Gefühl, boah, wenn ich jetzt auch noch am Morgen ausschlafe, dann denken die anderen auch nicht, wer faul.
So. Ja, auch
also
das.
Ich glaube auch dieser Vorwurf, der ist einfach ganz schnell mal da.
Ja, auf jeden Fall. Wie sieht es aus bei Menschen mit Behinderungen?
Also Menschen, die mit einer Behinderung oder auch chronischen Beeinträchtigungen leben, haben öfter Schlafstörungen als die Durchschnittsbevölkerung. Und dabei kann natürlich die Art der Beeinträchtigung an sich eine Rolle spielen, aber auch Belastungen, die damit einhergehen. Also sowas wie finanzielle Belastungen, ein ermüdender Kampf mit Behörden oder Versicherungen, all das ist denkbar. Und wir müssen uns auch vor Augen halten, schon für Menschen, die bis auf eine Schlafstörung vielleicht weitestgehend gesund ist, ist es oft schwierig, professionelle Hilfe für ihre Schlafstörungen und Schlafprobleme zu finden. Und für Menschen mit Behinderungen kann es gut sein, dass dieser Zugang vermutlich oft sogar noch mal schwieriger ist.
Ja, wie sieht das aus mit queeren Menschen? Ich habe da auch schon öfter gelesen, dass die auch beeinträchtigt sind in Sachen Schlaf.
Ja. Auch diese Menschen haben oft eine schlechtere Schlafqualität. Das erklärt man sich vor allem damit, dass die Zugehörigkeit zu einer Minderheit, also hier was die sexuelle Orientierung anbelangt, auch heute leider oft noch für Stress sorgt.
Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass auch andere Minderheiten schlechter schlafen. Also vielleicht auch jemand, der einer ethnischen Minderheit angehört.
Genau, da gibt es vor allem gute Studien aus den USA, die zum Beispiel zeigen, dass schwarze Menschen ein größeres Risiko für wenig Schlaf haben. Und übrigens auch hier ist die Kombination aus Frausein und ethnischer Minderheit besonders schlecht.
Ich finde es so krass, dass es auch alles wirklich in Studien sichtbar ist. Das kann man sich wirklich kaum vorstellen, wie heftig das sein muss, wenn man dann auch noch mehrere Merkmale erfüllt, ne? Wie sieht's aus bei älteren Menschen? Da könnte man sich ja zum Beispiel auch vorstellen, dass sie häufiger unter Schmerzen leiden, dass das vielleicht den Schlaf beeinträchtigt. Wissen wir, wie es der Gruppe ergeht?
Ja, also da sind die Effekte tatsächlich nicht so ausgeprägt, wie man jetzt vielleicht denken würde. Also zumindest kann man nicht sagen, schlechter Schlaf ist irgendwie typisch für ältere Menschen. Eine Studie, die sich die Schlafqualität im Laufe des Lebens angeschaut hat, hat gefunden, dass die eigentlich ab dem jungen Erwachsenenalter abnimmt und mit Renteneintritt wird sie aber dann kurzzeitig ein bisschen besser, vermutlich weil dann so der arbeitsbezogene Stress wegfällt, dann nimmt die Schlafqualität aber weiter ab. Im Vergleich zu anderen Faktoren, zum Beispiel eben dem sozioökonomischen Status, spielt aber das Alter wohl eher eine geringere Rolle, was jetzt die Schlafqualität anbelangt.
Okay, das sind auf jeden Fall schon mal gute Neuigkeiten fürs Altwerden. Wie schaut's aus bei Kindern?
Auch das hat sich eine Studie des Robert-Koch-Instituts angeschaut in Deutschland, die allerdings, muss ich sagen, auf schon ältere Daten zurückgegriffen hat. Zwischen 2003 und 2006 wurden die erhoben. Also besteht immer die Möglichkeit, dass da sich bis heute auch ein bisschen was verändert hat. Da waren Schlafprobleme bei den 11- bis 17-Jährigen häufiger, wenn die Eltern alleinerziehend waren. Der Bildungsstand der Eltern oder ob die Eltern Migrationshintergrund hatten, das hatte aber keinen Einfluss auf den Schlaf der Kinder.
Ja, interessant. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass Eltern versuchen, das einfach mit ihrem eigenen Stress auszugleichen, damit ihre Kinder gut schlafen, ne?
Ja, vielleicht. Oder ich finde es auch echt eine positive Nachricht, dass der Einfluss der Eltern, also zum Beispiel, ob die Eltern eben Migrationshintergrund haben, das wäre ja auch ein Faktor, der bedeutet, dass sie einer Minderheitsgesellschaft angehören, dass sowas dann eben sich nicht automatisch auf die Kinder auswirkt. Oder auch, dass der Bildungsstand der Eltern da keinen allzu großen Einfluss hat, weil es könnte unter Umständen auch signalisieren, dass man sich aus so einer Schlafungerechtigkeit auch herausarbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Das sind auch schon mal gute Neuigkeiten. Ich habe auch gelesen bei der Recherche für diese Folge, dass es einen Unterschied macht, ob jemand verheiratet ist oder Single ist, geschieden ist oder getrennt lebend ist.
Also zum formalen Familienstand, also so wie das irgendwie auf dem Amt vermerkt ist, da sind die Befunde eher gemischt. Ah ja. Eine gute Beziehungsqualität ist aber gut für den Schlaf. Und an der Stelle muss ich aber nochmal betonen, wir beschreiben jetzt hier auch natürlich nur Faktoren, die irgendwie Zusammenhänge haben, keine Ursache-Wirkungsbeziehungen. Weil ich finde, gerade bei sowas wie Familienstand oder so, da gibt es dann ganz schnell mal so eine Schlagzeile, gute Beziehungen fördert den Schlaf oder irgendwie sowas. Aber diese Kausalzusammenhänge, die kann man jetzt hieraus wirklich nicht ableiten. Da muss man einfach immer genau in die Studien dann schauen, ob die wirklich eine kausale Schlussfolgerung erlauben. Wobei man immer auch sagen muss, also bei manchen Faktoren, da kann es natürlich nur in eine Richtung gehen. Also bei queeren Menschen, die Schlafqualität hat jetzt keinen Einfluss auf das Queersein. Das heißt, da muss es dann einen Kausalzusammenhang geben zwischen der sexuellen Orientierung oder dem Angehören einer sexuellen Minderheit und der Schlafqualität.
Okay. Das heißt, wir können festhalten, dass wenn man einer Minderheit angehört oder wenn man einen niedrigeren sozioökonomischen Status hat oder Frau sein, auch nicht gut für den Schlaf.
Ja. Nee.
Aber wer schläft dann am besten? Können wir da sozusagen dann einfach die nehmen, die übrig bleiben?
Ja, genau. Also nach dem, was wir jetzt hier besprochen haben und was die Studien so sagen, dürfte das ein der Mehrheitsgesellschaft angehörender heterosexueller Mann in einer glücklichen Beziehung mit einem hohen sozioökonomischen Status sein. Aber es gibt jetzt auch keine einzelne Studie, die das wirklich so darlegt. Wie gesagt, diese ganzen Faktoren zusammen, die hat sich noch keine Studie angeschaut.
Ja, es ist ja auch so ein Klischee, ja? Also wir könnten ja jetzt sagen, der alte weiße Mann, der schläft am besten, toll. Und gleichzeitig habe ich in der Vorbereitung hier auch wirklich oft darüber nachgedacht, wir sprechen ja auch häufig über Erkrankungen, von denen besonders ältere Männer betroffen sind. Also sowas zum Beispiel wie Schlafapnoe, ne? Also Atemaussetzer im Schlaf, die stören ja auch den Schlaf. Also du würdest sagen, es ist nicht so viel dran an diesem Gedanken, der sich da aufdrängen könnte mit, ja, dieses Klischee eines wohlhabenden Mannes, der auch in puncto Schlaf privilegiert ist, ist es.
Ah, doch, ich finde eigentlich schon. Also nach allem, was wir jetzt hier besprochen haben bis hierher, muss man sagen, also vielleicht nicht der alte weiße Mann per se, aber weiße Cis-Männer mit einem hohen sozioökonomischen Status, die schlafen vermutlich im Schnitt und auch da gibt es natürlich Ausnahmen und wir können nicht über Einzelpersonen sprechen und so, aber die schlafen im Schnitt wohl besser als andere, ja.
Also so ausschlussprinzipmäßig, ja? Können wir das schon sagen?
Ja, also schon. Spezifisch bei der Schlafapnoe muss man jetzt aber auch sagen, dass Frauen insbesondere dann in der Menopause auch davon betroffen sind und dass sie den Männern da teilweise auch je nach Studie dicht auf den Fersen sind, was die Zahlen anbelangt. Also da stimmt so dieses Klischee von der typischen Person mit Schlafapnoe, ein älterer, übergewichtiger, weißer Mann, das stimmt da eben nicht so. Ja, also was aber auch stimmt, ist zum Beispiel, dass bei der Behandlung der Schlafapnoe, wenn es darum geht, sieht, da ist es wieder so, dass da vieles auf Männer ausgerichtet ist. Also man behandelt es ja auch so mit so Masken, so, die dann so einen Luftstrom in die Atemwege pusten. Und da, ich war jetzt gerade letzte Woche auf einer Konferenz, da hat eine Kollegin berichtet, dass diese Masken halt für Frauengesichter häufig gar nicht passend sind. Da pustet es dann überall raus und die Behandlung ist dann nicht effektiv oder Frauen brechen dann auch diese Behandlung ab, weil sie sagen, es geht nicht. Also das pustet mir überall hin, aber nicht in die Atemwege.
Oh Gott.
Also auch da gibt es diverse Punkte, wo man über Ungerechtigkeit sprechen kann.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn Ausnahmen der Regel? Ich nehme noch ein Klischee, vielleicht so ManagerInnen, die Tag und Nacht ackern und deswegen wenig schlafen. Die haben einen hohen sozioökonomischen Status. Die sind vielleicht in unserer Gesellschaft auch noch mehr männlich. Die schlafen doch bestimmt schlecht.
Ja, also es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen, die ein Unternehmen führen, auch wirklich eher weniger schlafen. Also zumindest, wenn man sie fragt, wie lange sie schlafen. Aber man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, denn es könnte natürlich auch sein, dass sie sich mit dem wenigen Schlaf etwas brüsten und so eben auch dieses Klischee bedienen. So, ach, ich bin einfach so hart im Leben, ich brauche gar nicht so viel Schlaf. Und überhaupt, das ist ja ein Kennzeichen von Erfolg oder irgendwie so.
Ja, ich sag nur 5 a.m., klappt, ne?
Ja, genau. Andererseits erleben Führungskräfte bei der Arbeit auch mehr Kontrolle über die Arbeit. Also man würde sagen, mehr Autonomie bei der Arbeit. Können vielleicht auch Arbeitszeiten besser einteilen. Und da weiß man auch aus Studien, das könnte sich positiv auf die Schlafqualität auswirken. Also auch da muss man einfach genau hinschauen.
Ja, und das sind ja dann vielleicht auch Tätigkeiten, die man mal so aus dem Homeoffice machen kann. Ne? Wir wissen ja aus der Corona-Zeit, dass da viele Leute auch mehr geschlafen haben, weil sie auch den Weg zur Arbeit nicht mehr hatten. Sowas spielt ja sicher auch eine Rolle.
Genau, genau, ja.
Dann lass uns mal über die Gründe sprechen. Also noch eine Stufe dahinter wollen wir gehen. Was ist es, dass Menschen mit einem niedrigen Einkommen oder Menschen, die arbeitslos sind, den Schlaf raubt?
Also die Ursachen, die sind leider nicht so gut untersucht, wie eben diese Zusammenhänge, was auch eben an der Art liegt, wie diese Studien erstellt werden. Also kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive einfach auch drauf an, wie man so eine Studie durchführt. Aber Stress ist vermutlich ein wichtiger Faktor. Also Stress aufgrund finanzieller Unsicherheiten, Unsicherheiten bezüglich der Zukunft, Druck, einen Job finden zu müssen, immer wieder im Bewerbungsprozess Absagen zu bekommen und damit auch auf Ablehnung zu stoßen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man zum Beispiel einfach beim Einschlafen am Abend mehr grübelt. Aber Menschen in schlecht bezahlten Jobs haben vielleicht auch noch einen Zweitjob, um über die Runden zu kommen. Oder sie arbeiten in Jobs mit Arbeitszeiten, die mit dem biologischen Rhythmus auf Kollisionskurs stehen. Also Schichtarbeit oder ungünstige Arbeitszeiten. Vielleicht spielt auch, habe ich vorher auch schon mal gesagt, bei arbeitslosen Menschen auch wirklich sowas eine Rolle, wie dass man das Gefühl hat, sich ausreichend Schlaf eigentlich gar nicht leisten zu dürfen, weil dann könnte jemand kommen und sagen, hey, du bist faul. Also irgendwie arbeitslos, aber dann auch noch ausschlafen am Morgen. So.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass es eine starke Belastung auch ist.
Und auch den Rhythmus, den du gerade genannt hast. Ich hatte sofort Menschen im Kopf, die Essen ausfahren. Ne? Also das findet irgendwie so zwischen 18 und vielleicht 21 Uhr statt. Vielleicht auch noch Leute dann danach, die gerne was hätten. Und da muss man wahrscheinlich auch noch die, weiß ich nicht, die Box zurückbringen oder so. Und ja, und schnell bist du dann halt einfach mal bis 23, 24 Uhr unterwegs und bis du dann runterkommst. Also da ist nichts mit, weiß ich nicht, um 22.30 Uhr schlafen gehen.
Mhm. Ja.
Wie schaut es denn aus mit so langen Pendelwegen zum Beispiel? Da habe ich eben auch noch dran gedacht. Das kann ja vielleicht auch ein Faktor sein, wenn Menschen sich ein Leben in der Stadt nicht leisten können.
Ja, also lange Pendelwege bedeuten natürlich einerseits, dass Menschen morgens früher aufstehen müssen. Das heißt auch, das Risiko für weniger oder vielleicht auch zu wenig Schlaf steigt. Gleichzeitig verlängert sich aber sicher auch sowas wie die gefühlte Arbeitszeit. Also die echte Freizeit, die wird einfach weniger. Und das ist wiederum ein Faktor, der Stress bedeuten kann. Man hat auch einfach weniger Zeit für den Ausgleich von der Arbeit. Und bei Schichtarbeit, ja klar, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist einfach was, was den Schlaf und die Schlafqualität stark beeinträchtigt. Natürlich insbesondere dann, wenn die Arbeit auch Nachtschichten beinhaltet.
Aber da können wir ja eigentlich sagen, das betrifft dann alle Menschen, die so arbeiten. Ne? Das ist ja nicht unbedingt nur mit zum Beispiel niedrigem Einkommen verknüpft. Das können ja vielleicht auch Fluglotsen oder so sein, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, also bestimmte Aspekte der Tätigkeit, die können natürlich unabhängig vom Lohn den Schlaf beeinträchtigen. Also Studien zeigen zum Beispiel, dass hohe Arbeitsanforderungen eher mit schlechtem Schlaf verknüpft sind. Klar, das kann natürlich auch Stress bedeuten. Aber Menschen, die ein hohes Maß an Kontrolle über die Arbeit erleben, also Autonomie erleben bezüglich ihrer Arbeit, die zum Beispiel bei Entscheidungen oder in die Struktur des Arbeitsablaufs besser eingebunden sind oder sich das einfach auch selber strukturieren können, die schlafen eher besser. Und klar, also eben Stress ist natürlich einfach ein ganz, ganz großer Faktor. Fluglotsinnen, Fluglotsen hast du gesagt, aber auch Ärztinnen, Ärzte, das sind ja auch sehr verantwortungsvolle Tätigkeiten. Aber sag mal, also nicht nur die können natürlich Stress bei der Arbeit erleben, sondern das kann alle Menschen treffen, die das Gefühl haben, sie haben halt auch viel Verantwortung und vielleicht auch eine hohe Arbeitsbelastung.
Ja, voll. Da denke ich auch sofort an Ärztinnen und Pflegekräfte. Ja, die arbeiten in einem Ablauf, der vielleicht auch vergleichbar ist. Die haben sicherlich auch beide Berufsgruppen ein sehr hohes Stresslevel. Auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass die einen in der einen Situation mehr Verantwortung tragen, aber das muss auch nicht in jeder Situation so sein. Ich finde, Pflegekräfte tragen ja auch eine hohe Verantwortung für Menschen so. Ja. Und da sieht man ja auf jeden Fall ein Gehaltsgefälle und sicherlich aber ein ähnliches Stresslevel, würde ich mal denken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch immer, sowas wie Jobunsicherheit spielt auch eine Riesenrolle. Also wir sehen auch bei uns in der Schlafambulanz immer wieder Menschen, die, Basel ist ja ein großer Industriestandort, hat viel Pharmaindustrie, sind viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, teilweise sogar von anderen Kontinenten und hier arbeiten und die dann aber eine Aufenthaltsbewilligung haben. Ich finde das immer spannend, das ist ja in der EU uns häufig gar nicht so geläufig, aber die haben halt eine Aufenthaltsbewilligung, die ist an den Arbeitsvertrag geknüpft. Mhm. Und da habe ich auch schon erlebt, das macht einen enormen Stress und ich frage die Menschen, wenn ich den Verdacht habe, dass das eine Rolle spielen könnte, auch immer danach, weil das dann manchmal auch so, dass die halt sagen, ich kann mir das eigentlich gar nicht leisten, schlecht zu schlafen und vielleicht meinen Job zu verlieren. Ja, weil da hängt einfach nicht nur mein Leben hier dran, sondern vielleicht potenziell auch noch das Leben einer Familie.
Ja. Krasser Teufelskreis, kann ich mir richtig gut vorstellen. Welche Rolle spielt denn so der Wohnort ganz generell?
Also du denkst jetzt vielleicht so an das Landleben, man sitzt abends beim Glas Wein auf der Terrasse oder so.
Wir nehmen hier ein Klischee nach dem nächsten mit. I love it.
Genau. Ja. Aber wir debunken es auch. Also da könnte man denken, so ein geruhsames Landleben, wenig Hektik, wenig Lärm und so, das fördert sicher den Schlaf. Und ja, es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die in Städten leben, eher von Ein- oder Durchschlafstörungen betroffen sind, als Menschen, die auf dem Land leben. Aber die Frage ist auch, wie sehr es wirklich darauf ankommt, ob man jetzt auf dem Land oder in der Stadt lebt und ob es nicht vielleicht viel wichtiger ist, wie die Umgebung ist. Also ist es zum Beispiel ein wohlhabendes, ein sicheres, ein ruhiges Viertel mit vielen Bäumen, die dann zum Beispiel auch in einem heißen Sommer für Kühlung sorgen. Oder ist es ein Viertel, in dem einfach viel Lärm ist, das sich im Sommer aufheizt und so den Schlaf stört. Ein Viertel, in dem man sich vielleicht eigentlich auch unsicher und gar nicht so wohl fühlt. Also auch das könnte natürlich einen Einfluss haben. Und dazu kommt auch ein spannender Aspekt. Auf dem Land ist die Gesundheitsversorgung auch in Deutschland in vielen Regionen schlechter als in einer dicht besiedelten Stadt. Das wäre dann wahrscheinlich ein Punkt, wo das Landleben dem Schlaf eher nicht so zuträglich ist. Also so dieses Klischee, ja, das ruhige Landleben, das fördert Schlaf und in der Stadt sind alle gestresst und schlafen schlecht und so. Also so kann man das, glaube ich, nicht halten. Das wäre zu einfach.
Okay. Ja, das verstehe ich. Es gibt wirklich so verschiedene Faktoren. Ich glaube, das ist auch super individuell, ne? Also ob das einen wirklich stresst oder nicht. Also ich kenne genügend Leute, die sagen, die Tram, die stresst mich überhaupt nicht vorm Fenster, weil die bringt mich ja jeden Morgen dahin, wo ich hin will, so ungefähr. Ich freue mich eher, dass sie da ist. Ich glaube, das ist ja auch oft so eine Wahrnehmung, ne? Wie findet man das, wo man wohnt?
Ja, und generell muss man sagen, eben wie bei allen Studien ist es so, wir können nie eine Aussage treffen hier über den Einzelfall, sondern das sind einfach immer große Stichproben, die man da analysiert und befragt hat und wo sich dann eben solche Muster zeigen.
Ja, und Menschen sind ja auch durchaus sehr unterschiedlich empfindlich, was all das angeht. Lass uns mal über den Wohnraum selber sprechen. Also ich meine dann sowas wie zum Beispiel die Größe der Wohnung oder des Hauses oder vielleicht ja auch des WG-Zimmers, die Aufteilung und so weiter.
Also eine Studie aus China, die hat da gezeigt, dass sehr beengte Wohnverhältnisse, also als Beispiel war da genannt, zum Beispiel Kinder über 12, die schlafen noch im Raum mit den Eltern oder sowas wie 3 Generationen wohnen in einem Raum oder nachts werden extra Betten im Wohnzimmer aufgestellt oder so. Also alles Dinge, die für sehr beengte Wohnverhältnisse stehen würden. Dass so beengte Wohnverhältnisse, die sind da eher mit weniger Schlaf in Zusammenhang gestanden in dieser Studie. Aber klar, das ist auch, also das ist fast ein No-Brainer. Also da stört man sich gegenseitig, einer schnarcht noch irgendwie. Und das Konfliktpotenzial ist ja auch höher, weil man sich einfach nicht aus dem Weg gehen kann.
Ja, auf jeden Fall kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn wir jetzt nochmal auf Minderheiten schauen. Wir haben ja eben schon festgestellt, dass man über bestimmte Minderheiten auf jeden Fall sagen kann, dass deren Schlafqualität leidet. Welche Faktoren spielen denn da eine Rolle, wenn wir uns zum Beispiel mal Menschen mit Behinderung anschauen oder queere Personen?
Also auch da wird in Studien immer wieder Stress als ein Hauptfaktor genannt. Aber der entsteht sicher auf ganz unterschiedliche Art. Und ich meine, Stress ist halt so ein großes Phänomen. Also es ist eigentlich nur ein physiologischer Zustand, in den unser Körper kommt, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in einer unguten Situation, so könnte man zusammenfassen. Und deshalb lohnt es sich da auch immer darauf zu schauen, okay, wo oder wie entsteht eigentlich dieser Stress? Gerade auch jetzt aus einer therapeutischen Perspektive muss man da natürlich immer drauf schauen, wie kommt es überhaupt dazu? Und das kann Stress aufgrund von Diskriminierung sein. Das kann auch sein, dass diese Menschen einfach mehr leisten müssen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen wie Menschen, die der Mehrheitsgesellschaft angehören. Und auch das kann Stress machen. Auch das kann dafür sorgen, dass man immer noch härter arbeitet oder das Gefühl hat, man muss das tun, um aufzusteigen und eine Anerkennung zu bekommen. Das löst natürlich in so einem Fall Stress aus. Bei jetzt queeren Menschen kommt vielleicht auch noch der Druck dazu, weil sie das Gefühl haben, nicht immer sie selbst sein zu können. Also auch im Jahr 2026 noch, die Sorge, nicht richtig akzeptiert zu werden. Und dazu passt auch, dass der Schlaf von Menschen, die in ihrer sexuellen Identität schon mehr gefestigt sind, das finden Studien, da weniger stark beeinträchtigt sind. Und vielleicht auch an der Stelle zu meinem Punkt, der mir echt wichtig ist zu sagen, ich habe eingangs gesagt, dass diese Ungerechtigkeit für mich auch darin besteht, dass wir als Gesellschaft ja daran auch etwas ändern können und es trotzdem nicht tun. Und ja, ich finde auch bei queeren Menschen oder auch bei Menschen mit Behinderungen, gerade wenn wir über Diskriminierung sprechen, über Stress, den Menschen deshalb erleben, da muss man sagen, ja, und das ist genau der Punkt, wo wir als Gesellschaft etwas tun könnten, damit diese Menschen weniger Diskriminierung und weniger Stress erleben und das, damit sie dann auch eine Chance auf besseren Schlaf haben. Trifft natürlich auch auf andere Faktoren zu, aber es ist irgendwie ein Punkt, der mir einfach da wichtig ist zu machen.
Ja, voll. Ich finde es auch deswegen so wichtig, dass wir diese Folgen machen, weil ich finde, Schlaf ist so ein Thema, das wird, wenn wir über Diskriminierung oder so sprechen, eigentlich nie erwähnt. Ne? Nee. Also das ist einfach, und es ist so ein wichtiger Gesundheitsfaktor für uns, deswegen machen wir ja auch diesen Podcast hier. Ja, genau. Deswegen finde ich es halt auch so spannend, dass es einfach, ja, dass es wirklich Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die in puncto Schlaf diskriminiert sind. Und das ist einfach hart so. Ich meine, wir wissen alle, wie wir drauf sind, wenn wir mal zu wenig Schlaf haben. Das ist einfach nicht schön, das ist kein schöner Zustand, das wünscht man niemandem.
Ja.
Wir haben jetzt über Care-Arbeit noch gar nicht gesprochen. Das habe ich aber auch noch fett auf meiner Liste stehen. Das ist so ein Punkt. Ist Care-Arbeit so ein Faktor, der vor allem Frauen den Schlaf raubt?
Ja, also Care-Arbeit oder auch der mentale Load, also dieses Denken an bestimmte Dinge, die erledigt werden müssen und dass sie immer viele Bälle im Kopf haben. Der mentale Load, das wissen wir auch aus Studien, der liegt in Hetero-Beziehungen auch heute, auch großteils noch bei den Frauen. Da gibt es Zahlen aus Deutschland, die das zeigen. Haben wir auch in unserer Folge zum Gender Sleep Gap ausführlich besprochen. Ja, und das kann einfach eine große Belastung sein, dieser mentale Load oder die Care-Arbeit, so ein Zweitjob ja eigentlich am Abend noch nach der Erwerbsarbeit. Das kann insbesondere bei Frauen natürlich auch für schlechteren Schlaf sorgen. Wobei, es könnte natürlich auch bei Männern für schlechteren Schlaf sorgen, wenn sie denn den höheren mentalen Load tragen würden. Aber eben die Zahlen zeigen, dass es eher häufiger die Frauen sind.
Ja, ich meine, die Männer, die Care-Arbeit leisten, die den Mental Load tragen, die sind ja sicherlich davon auch betroffen, ne?
Ja.
Dann lass uns mal über die Konsequenzen sprechen. Ich habe in der Recherche einen Artikel gelesen, der hat mich wirklich beschäftigt. Und zwar ging es da um eine Studie, in der die Gehirne von Kindern untersucht wurden. Also grob gesagt kam dabei raus, dass benachteiligte Kinder müde, gestresste Gehirne haben und dass das einen ganz großen Einfluss auf den IQ hat. fand ich so spannend, weil ich so ein bisschen, weißt du, das sorgt in mir für so eine Beklemmung, wenn ich dann einfach das Gefühl kriege, oh krass, und diesen Kindern wird die Möglichkeit genommen, sich vielleicht aus dieser Situation herauszuarbeiten. Ja. Würdest du sagen, diese Schlafungerechtigkeit, die sorgt schon bei den Kleinsten dafür, dass sich so ein Status verfestigt?
Also wir wissen einerseits, dass der Schlaf bei Kindern ein ganz wichtiger Faktor für eine gesunde und möglichst gute Entwicklung ist. Andererseits wissen wir eben auch, dass ein niedriger sozioökonomischer Status einer Familie oft mit schlechterem und kürzerem Schlaf der Kinder in Zusammenhang steht. Und das zeigt eben auch diese Studie, dass der sozioökonomische Status sich in den Gehirnen von Kindern widerspiegelt und der Schlaf könnte da, das sagen die Autorinnen und Autoren, eben ein vermittelnder Faktor sein. Also der sozioökonomische Status wirkt auf den Schlaf und wirkt damit eben auch auf die Gehirne der Kinder. Und so drastisch es klingt, ja, so könnte Schlafungerechtigkeit schon im Kindesalter auch die Chancen darauf schmälern, dass einem Kind zum Beispiel der soziale Aufstieg gelingt. Mhm. Also es manifestiert sich da so. Das hat sowas, eben wie du gerade gesagt hast, das hat sowas Beklemmendes, weil das so, ja, ich weiß gar nicht, ob das richtig Wort ist, aber so deterministisch ist. Also man kommt da einfach dann nicht raus und die Kinder können sich daraus gar nicht befreien. Und da denke ich auch, wir müssen verstehen, dass es uns irgendwie als Gesellschaft alle was angeht. Oder anders gesagt, durch entsprechende Angebote an Eltern, die es bestimmt auch schon gibt, aber sie fruchten vielleicht nicht überall. Aber durch solche Angebote und Hinweise könnte man vielleicht nicht nur den Schlaf, sondern auch die Entwicklung der Kinder verbessern. Denn eines zeigt die Studie nicht, dass dieser Nachteil sich nicht ausgleichen lässt, wenn man dann im Verlauf der Entwicklung den Schlaf verbessert. Und das macht mir durchaus auch noch ein bisschen Hoffnung. Also einerseits, man könnte vielleicht wirklich da ansetzen bei den Eltern versuchen zu vermitteln, wie wichtig der Schlaf ist, dass sie eben da bei ihren Kindern drauf achten müssen. Aber dass man auch im Lauf der Entwicklung vielleicht da noch etwas verändern kann, wenn man dann an einem bestimmten Punkt merkt, hey, das Kind, das schläft nicht genug, zum Beispiel auch in der Schule oder so in den ersten Klassen.
Ja, und wie du eben gesagt hast, dass man eigentlich das Problem bei der Wurzel fassen muss, ne? Und diese Ungerechtigkeiten ganz generell ausräumen muss. Welche Konsequenzen hat denn diese Schlafungerechtigkeit noch? Jetzt kamen wir gerade von dieser Studie zu den Gehirnen der Kinder, aber wenn wir noch auf andere Punkte schauen.
Also wir wissen, Menschen, die schlecht schlafen sind oder fühlen sich zumindest oft weniger leistungsfähig. Und das kann auch Konsequenzen beim Einkommen haben, also durch eine geringere Leistungsfähigkeit, dass man sich was nicht zutraut, dass man sich nicht zutraut, Vollzeit zu arbeiten oder auch den nächsten Karriereschritt zu gehen. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den sozioökonomischen Status. Das ist übrigens jetzt auch so, da haben wir jetzt die Richtung gewechselt. Jetzt beeinflusst der Schlaf vielleicht auch den sozioökonomischen Status und nicht nur der sozioökonomische Status den Schlaf. Und dazu kommt auch, diese Menschen haben vielleicht ein erhöhtes Risiko für verschiedene psychische und körperliche Erkrankungen. Auch da gibt es ja gute Studien dazu. Also sie haben auch Nachteile bezüglich weiterer gesundheitlicher Aspekte, die sich dann ja auch wieder auf den sozioökonomischen Status auswirken können. Und neben diesen individuellen Konsequenzen und natürlich auch dem Leiden, das durch schlechten Schlaf und Schlafstörungen verursacht wird, muss man aber auch sagen, diese Konsequenzen, die haben auch gesellschaftliche Folgen. Denn zum Beispiel sorgen Schlafmangel und Schlafprobleme für vergleichsweise hohe Kosten, also Kosten, die wir als Gesellschaft tragen müssen. Direkte Kosten, zum Beispiel durch Arztbesuche oder Therapien oder auch Medikamente, da sind auch die Folgekosten jetzt noch gar nicht mitgerechnet, also wenn es dann weitere Erkrankungen gibt. Aber auch durch indirekte Kosten, zum Beispiel durch Leistungseinbußen bei der Arbeit. Und deshalb muss man sagen, guter Schlaf möglichst vieler Menschen ist im Interesse der gesamten Gesellschaft.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es kursiert ja manchmal so ein bisschen dieses Bild, wer ein niedriges Einkommen und einen niedrigen Bildungsstand hat, der oder die weiß vielleicht einfach nur nicht genug über gesundes, schlafförderndes Verhalten. Und wenn man hier Aufklärung betreibt, dann löst sich dieses Problem. Was ist da dran an diesem Gedanken? Ist es ein kompletter Mythos oder kann vielleicht Aufklärung darüber, welches Verhalten unseren Schlaf verbessern kann, wirklich was bringen?
Also eine ganz wichtige Botschaft ist erstmal, als Schlaftherapeutin weiß ich, schlechter Schlaf ist kein Schicksal, mit dem man sich einfach abfinden muss, sondern wir können Schlaf verändern und auch verbessern. Und in der Schlaftherapie lernen Patientinnen und Patienten ja genau das, wie sie ihren eigenen Schlaf vor allem über das Verhalten, aber auch über ihre Gedanken positiv beeinflussen können. Also das geht. Ne? Aber ob die Vermittlung von Wissen über den Schlaf, zum Beispiel in der Schule oder in einem Präventionsprogramm, jetzt alleine wirklich dafür sorgen kann, dass der Schlaf sich verbessert oder man vielleicht auch vor Schlafproblemen geschützt ist, dazu gibt es noch nicht so richtig gute Daten. Aber in den Niederlanden, da wurde dazu ein echt super spannendes Projekt entwickelt, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen ist. Das heißt Change Your Brains. Das ist auch noch so schön, dieses Brains, das sind so viele Zs am Ende, weil das ist ja auch dieses Symbol für Schlafen, dieses, was man mal als Emoji verwendet. Also Change Your Brains heißt das. Und da werden Jugendliche, Schule und Eltern an Bord geholt, um den Schlaf von Jugendlichen zu verbessern. Also wirklich alle an einen Tisch und es ist ein super ausgearbeitetes Programm. Und das klingt, finde ich, echt nach einem sehr vielversprechenden Ansatz, ob der langfristig dann auch wirksam ist und ob sich da wirklich auch der Schlaf der Jugendlichen dadurch verbessert oder ob das vielleicht sogar geeignet ist, um die Entstehung von Schlafstörungen zu verhindern. Das muss man noch rausfinden.
Und wir wollen ja hier Probleme auch nicht immer individualisieren, auch wenn solche Programme natürlich super sind. Christine, wir müssen über die großen Fragen reden. Wo lässt sich denn dieser Teufelskreis durchbrechen, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben?
Am besten nicht erst da, wo Schlafprobleme entstehen, sondern in der Prävention. Dazu gehören sicher entsprechende Bildungs- und Präventionsprogramme. Also ich meine, in der Schule lernt man ja auch, dass Rauchen schlecht ist und was gute Ernährung ausmacht. Aber kommt der Schlaf im Lehrplan vor? Also ich bin mir sehr sicher, ich habe in meiner Schulzeit zum Schlafen nur gehört, irgendwie, du musst halt mal früher ins Bett gehen, dann hängst du in der ersten Stunde um 7.45 Uhr nicht da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve.
Genau.
Und ich muss ehrlich auch sagen, also wenn es im Medizin- und Psychologiestudium quasi schon nicht auftaucht, dann habe ich wenig Hoffnung, dass es mittlerweile Eingang in die Lehrpläne der Schulen gefunden hat. Aber es braucht natürlich darüber hinaus vielleicht so ein Schulfach oder so eine Unterrichtseinheit zum Thema Schlaf, auch fachkundige Beratung da, wo Schlafprobleme da sind und bevor sich dann möglicherweise eine chronische Schlafstörung entwickelt. Also man muss da wirklich auf verschiedenen Ebenen ansetzen.
Ja, und wir haben ja eben auch schon festgestellt, ne, also wenn man Diskriminierung bekämpft, wenn man dafür sorgt, dass Menschen wirkliche Teilhabe haben an unserer Gesellschaft, dann kann sich natürlich ja auch dieser Stress reduzieren, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, der ja dann auch mit ins Schlafzimmer genommen wird. Wo siehst du denn, wenn wir jetzt nochmal nur auf den Schlaf schauen, die gesellschaftlichen Probleme für die, da könnten wir noch viele Podcast-Folgen draus machen, würden wir gerne, aber wir sind ein Podcast über Schlaf. Wo siehst du denn die Politik da in der Pflicht? Also wir können ja hier vielleicht mal so Maßnahmen sammeln, die in deinen Augen möglich wären.
Also Präventionsprogramme in Schulen oder auch wirklich sowas wie Schlaf im Lehrplan, das wäre vermutlich eine politische Sache auf Länderebene. Aber zuletzt wurde in Deutschland ja auch viel über Kürzungen der Honorare für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gesprochen. Und man muss sagen, wer an der Psychotherapie sägt, der sägt auch am Schlaf. Weil eine spezialisierte Form der Psychotherapie ist die Methode der ersten Wahl zur Behandlung chronischer Ein- und Durchschlafstörungen. Das heißt, auch Psychotherapeutinnen und Therapeuten haben einen wesentlichen Anteil daran, Menschen mit Schlafstörungen zu helfen, dafür zu sorgen, dass Folgeerkrankungen ausbleiben, dafür zu sorgen, dass auch der wirtschaftliche Beitrag dieser Menschen erhalten bleibt. Ja, und die Politik in Deutschland, so wie ich das sehe, sägt da gerade einfach dran.
Das heißt, es braucht eigentlich in deinen Augen auf jeden Fall mehr Therapieplätze zum Beispiel. Weil wir kriegen ja auch, wir kriegen wirklich oft Anfragen von Menschen mit Insomnie an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und die fragen uns ja oft, wo kann ich hingehen? Christine, kannst du jemanden empfehlen? Ja. Weil du bist in Basel, ne? Du bist ja nicht in Deutschland. Du bist oft nicht, du bist für viele nicht in der Nähe. Und die Krankenkassen in Deutschland übernehmen ja auch keine Therapie in Basel. Das müsste man dann selber zahlen. Ja. Das ist ja auch eine große Hürde für viele. Und du empfiehlst dann oft eine Therapie per App zu beginnen, weil es eben nicht genügend Plätze gibt für eine Insomnietherapie. Also ich meine, nichts gegen die Apps, ne? Wir haben ja hier auch schon gesagt, dass die wirklich wirksam sind. Aber ich sag mal so, du würdest wahrscheinlich schon sagen, wir brauchen auf jeden Fall mehr Therapieplätze, ne?
Ja, also ich muss auch sagen, es tut mir jedes Mal total leid, wenn ich Menschen, die einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen, einfach nicht weiterhelfen kann, weil irgendwie, also ich kann das an einer Hand abzählen, wen ich in Deutschland kenne, der diese Therapie durchführt. Ich würde mir auch wünschen, dass die Fachgesellschaft in Deutschland da mal irgendwie versucht, eine Liste zu erstellen, wer das wirklich anbietet, wer seriös diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, dieses fokussierte psychologische Schlaftraining anbietet. Ich glaube, damit wäre vielen Menschen schon geholfen. Aber es braucht sicher auch mehr Therapieplätze und Therapeutinnen und Therapeuten, die diese spezielle Insomnietherapie anbieten. Vor allem aber auch eine angemessene Vergütung für die diese Arbeit leisten. Und psychische Gesundheit, da zähle ich jetzt einfach mal die Schlafgesundheit dazu, ist eben kein nice to have, sondern ist ein zentraler Bestandteil guter Gesundheitsversorgung. Und da hat man ganz ehrlich das Gefühl, Politikerinnen und Politiker in Deutschland, die denken gerade eher wieder, na, wenn wir den Geldhahn zudrehen und sich alle mal ein bisschen mehr zusammenreißen, dann wird das schon.
Ja, es gibt ein Papier aus dem Januar, auf das ich gestoßen bin bei der Recherche, in dem SchlafmedizinerInnen Forderungen an die Politik aufstellen. Die sagen, dass guter Schlaf zum Beispiel aufgenommen werden sollte in unsere nationale Präventionsstrategie. Mhm. Die sagen, HausärztInnen sollten besser darauf geschult werden, Schlafprobleme zu erkennen. Es sollten mehr und bessere Daten erhoben werden. Und Schlaf sollte auch bei der betrieblichen Gesundheitsförderung eine größere Rolle spielen. Das sind so vier Kernforderungen. Was sagst du zu denen?
Also finde ich alles total gut und richtig und wichtig. Aber man muss sich halt auch ganz konkret überlegen, wie man das erreicht, sodass es nachher auch einen positiven Effekt hat. Also so ein bisschen plakativ ist ja schön und gut, wenn das in der nationalen Präventionsstrategie steht. Aber wenn man sich danach halt kurz auf die Schulter geklopft hat, dann muss man sich danach halt auch fragen, wie man die Prävention und Behandlung von Schlafstörungen jetzt verbessert. Also dieser Ruf nach mehr und besser, der darf halt nicht dann verhallen, wenn man das erreicht hat, dass es irgendwo in der Präventionsstrategie steht. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist mein Eindruck von jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze da auch falsch, aber ich habe in der Gesundheitspolitik in Deutschland der letzten Jahre jetzt nicht so viel gesehen, was mir da große Hoffnung machen würde.
Ja, das ist echt auch immer traurig, wenn wir sowas hier feststellen müssen. Was können denn Einzelne trotzdem machen? Auch wenn wir jetzt hier ja festgestellt haben, das Problem liegt im System, dann kann es einem ja auch gut tun, selber aktiv zu werden.
Ja, also ich glaube, zu verstehen, dass schlechter Schlaf eben kein Schicksal ist und dass man da was dagegen tun kann, ist ein erster wichtiger Schritt. Nächster kann für Menschen mit Schlafproblemen oder auch einer Schlafstörung sein, wirklich einen Termin in der hausärztlichen Praxis zu machen. Also diese Schwelle zu überschreiten und sich zu trauen, einen Termin abzumachen und das anzusprechen, weil nur dann kann man natürlich auch die Hilfe bekommen. Also man muss die auch einfordern. Und das ist mir wichtig, auch Mut zu machen, dass man diese Hilfe auch einfordern darf und hoffentlich kann. Und wenn uns hier jetzt Ärztinnen oder Psychotherapeuten zuhören, dann wäre meine Bitte auch, bildet euch weiter auf dem Gebiet des Schlafs. Das ist keine Raketenwissenschaft. Dieses psychologische Schlaftraining, die kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafmedizin, die Fachgesellschaft, bietet auch jedes Jahr, soweit ich weiß, 2 Fortbildungen zur Insomnietherapie an. Auch in der Schweiz gibt es mehrere Fortbildungen, die man natürlich auch, wenn man in Deutschland lebt, besuchen kann. Und insofern, man kann sich da weiterbilden. Und ich glaube, man könnte ganz vielen Patientinnen und Patienten da was Gutes tun.
Ja, und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die uns hier hören und mitbekommen haben, was das für ein wahnsinnig spannendes Thema ist und sich da auch weiterbilden wollen. Und zum Schluss, wir spinnen mal rum, Christine. Du als Schlafforscherin hast jetzt ein riesiges Budget und darfst das mal für ganz Deutschland ausgeben. So eine Art Sondervermögen Schlaf. Worein steckst du das?
Oh, wow. Ich würde erstmal an jeder Schule ein Präventionsprogramm anbieten, das wie dieses Programm aus den Niederlanden wirklich Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Schulen an einen Tisch holt. Also Schlaf als Schulfach, aber auch als Aufgabe für Jugendliche in dieser sensiblen Lebensphase sozusagen. In dem Zug sollte man auch unbedingt den Schulbeginn am Morgen auf einen späteren Zeitpunkt verlegen, um die Schlafungerechtigkeit bei Jugendlichen zu reduzieren. Und ich würde in hausärztlichen Praxen Schlafsprechstunden durch speziell ausgebildete Fachpersonen einrichten, die allen Menschen eine erste Beratung oder auch vielleicht eine weitergehende Behandlung der Schlafprobleme anbieten können. In der Hoffnung, dass wir so die Schlafungerechtigkeit nicht beseitigen, aber zumindest mal verringern können. Denn wir müssen uns klar machen, eine Förderung der Schlafgesundheit kommt nicht nur dem Einzelnen oder der Einzelnen zugute, sondern uns als Gesellschaft.
Habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Christine.
Sehr gerne.
Und am Ende haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch, auch von Deutschlandfunk Nova. In eine Stunde Liebe sprechen Anke van de Weijer, Shanli Anwar und Gero Simone jede Woche abwechselnd mit Gästen über Dating, Sex und Beziehungen. Ihr erfahrt zum Beispiel, wie es ist, zum ersten Mal in einen Swingerclub zu gehen, findet eine Bedienungsanleitung für die Klitoris und ihr hört Menschen, die von ihren Crushes, Affären und manchmal auch von der großen Liebe erzählen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und ihr findet die in der Deutschlandfunk-App sowie uns. Wir packen euch den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Und jetzt schlaft gut,
aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.